Okay, also wir kommen jetzt zu dem ersten Zukunftstalk, und zwar das ist Sozialsysteme. Und sozusagen hier haben wir sozusagen drei Personen, die uns einen Input geben werden. Das ist zum einen der Kollege Opielka und sagen, das ist zum zweiten Frau Lange, sozusagen, die jetzt ja sozusagen bundesweite Aufmerksamkeit schon erzeugt hat, sozusagen durch ihre Intervention in der SPD. Sozusagen, und das ist zum dritten Herr Peter Wartmann, sozusagen der Leiter des Zentrums Gesundheit, Rehabilitation und Pflege. Sozusagen eine kurze Vorbemerkung, bevor wir zu dem ersten Zukunftsredner kommen. Und zwar, sozusagen, wir sind ja heute an einem Punkt, wo uns bestimmte Orte, die gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen, vielleicht verloren gehen. Sozusagen, wir beobachten in unserer Gesellschaft Zentripedalkräfte, sozusagen, und da ist die Frage, wie können wir neue Orte finden der Begegnung? Und da ist die Frage, was könnte denn beispielsweise das Grundeinkommen dafür bewirken, diese neuen Orte mitzufinden und zu definieren? Und dazu haben wir auch eine Mentimeter-Frage. Wir probieren es einfach nochmal, Sophie. Das wäre jetzt die erste Frage zur Zukunftstalk. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir fangen an mit dem Zukunftstalk und dem Input vom Kollegen Opielka. Okay, dann machen wir es einfach so, sozusagen, dass wir damit anfangen. Michael, sozusagen zum Thema Grundeinkommen, sozusagen den Input, bitteschön.
Ja, schön, dass ich jetzt gerade Sie wegschicken wollte. Das kommt, dass ich ein Vermeidungsverhalten, weil ich natürlich auch ein bisschen Respekt davor habe, in wenigen Minuten so gewaltige Themen zu besprechen mit Ihnen. Das ist nicht so einfach, weil wir hatten uns vorgenommen, das Thema Sozialsysteme im weiten Sinn anzuschauen. Und ein Aspekt der Sozialsysteme ist das Thema Grundeinkommen, aber eben nur ein Aspekt davon. Und und die Idee ist, dass wir, ich möchte mit Ihnen jetzt in diesem Impulsvortrag, möchte ich sozusagen mitnehmen in eine Zukunft, in eine Zukunft in 27 Jahren. Sophie, machst du weiter? Noch eins weiter. Stellen wir uns vor, im Jahr 2018 wurde die Flensburg-Oberbürgermeisterin Simone Lange zur Vorsitzende der SPD gewählt. Unmittelbar nach ihrer Wahl erklärte sie, dass sie sich für die Ausweitung des Grundeinkommensmodells auf ganz Deutschland einsetzen möchte. Der neue Vorsitzende Grüne, Robert Habeck, führt seinen verbleibenden Amtszeit im Jahr 2018 das Zukunftslabor Soziale Sicherung der Landesregierung Schleswig-Holstein per Bundesratsinitiative ab 2019 bundesweit einzusetzen. Der neue Sozialminister Horst Seehofer, CSU, erinnert sich an sein Votum für die Grundrente der katholischen Arbeitnehmerbewegung und schließt sich der Grundeinkommensinitiative der Zukunftspolitikerin aus SPD und Grünen an. Da geht es Schlag auf Schlag. Bundeskanzlerin Merkel erinnert sich noch in 2018 daran, dass sie selbst im Jahr 2008 den Startschuss für eine Kommission Solidarisches Bürgergeld unter Leitung des damaligen führenden Ministerpräsidenten Dieter Althaus gab, an der auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder und als externe Experten die Professoren Thomas Schraubhaar und Michael Kläger mitwirken. Sie plädiert für eine ergebnisoffene, doch alternativlose Prüfung. Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Pippi, und der führende Ministerpräsident Bodo Ramelow erinnert sich daran, dass sie 2006 gemeinsam mit Michael Kläger Thesen für einen neuen Sozialstaat veröffentlichten, im Zentrum eine Grundeinkommensversicherung. Schließt auch die FDP. Der Wirtschaftsminister der FDP in NRW, Professor Dr. Andreas Pinkwart, erinnert sich im Sommer 2018 daran, dass er selbst Vorsitzender der Kommission Bürgergeld, der die Einkommenssteuer pro Güne, seiner Partei war, die im Jahr 2015 ein Abschlussbericht vorgelegt hatte. Er bewegt seine Partei schon dringender dazu, seine Skepsis gegenüber der Idee des Grundeinkommens aufzunehmen, führt Modellprojekte in NRW ein und erhält außerordentlichen Zuspruch für seine zukunftsorientierte Politik. Was ist eine Grundeinkommensversicherung? Sie bedeutet, dass die Idee des Grundeinkommens mit der Idee der Bürgerversicherung als Strukturreform des Wohlfahrtsstaates zu verknüpfen. Hier bietet die Schweiz mit der Alterssicherung AHV ein referendumsfähiges, bewährtes Modell. Alle Einkommensarten werden in der Schweiz in der Alterssicherung mit einer zweckgebundenen Sozialsteuer verbeitragt, ohne Obergrenze. Dafür werden die Beiträge insgesamt niedriger, da auch die Erhebungsbasis deutlich größer ist. Zugleich werden die Leistungsverträge ein Korridor, die Schweiz verwendet 1 zu 2. Das heißt, die Leistungen erreichen maximal das Doppelte der Grundrente, gesoppelt und zugleich gedeckelt. Das spreche sozialpolitische Sozialrechte erstmal nichts dagegen, dieses Bürgerversicherungsprinzip auf alle Geldleistungssysteme des Sozialstaats auszuweiten. Als sogenannte Grundeinkommensversicherung wurde für 2004, das ist schon ein paar Jahre her, ein Beitragssatz von 17,5%, also für Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankengeld, Kindergeld, Elterngeld, BAföG und Krankengeld berechnet. Je höher das Leistungsniveau, was den Doppel, also das Grundeinkommen, was die Breite des Korridors betrifft, also den Höchstleistungsbetrag, desto höher der Beitrag. So viel ist es gut. Ich habe es mal von einem Buch, Sozialpolitik, mal ausgerechnet, ja, was bedeutet es, ist alte Zahl, aber im Kern sozusagen ist die Größenordnung, stimmt noch immer, weil natürlich mittlerweile auch die Einkommenshöhen gestiegen sind. Das heißt also, wir können etwa mit einem Beitrag von unter 20% aus für eine solche Grundeinkommensversicherung. Nun, hier eine Werbeagentur aus Hamburg, Splendid Research, hat hier mal eine Befragung gemacht. Vor wenigen Wochen wurden 1024 Deutsche zwischen 18 und 69 zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen gefragt. 67% behaupten, sie werden damit schon vertraut. 58% der Deutschen halten die Einführung für sinnvoll. 86% finden, dass die Schere zwischen Arbeit und Arm immer größer wird. Und 76% der Berufstätigen würden unabhängig von der Höhe eines solchen Grundeinkommens weiterarbeiten. Gehen wir ins Jahr 2045. Seit dem Jahr 2021 ist ein Grundeinkommen eingeführt. Stellen wir uns das vor. Die Einführung einer Grundeinkommensversicherung durch eine Reform des SGB IV im Jahr 2021 galt als größte Leistung der Berliner Regierungskoalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen. Der jährliche Evaluationsbericht zur Grundeinkommensversicherung legt auch im 25. Jahr ihres Bestehens ihren Erfolg. Deutschland gilt als das solidarische Musterland nicht nur in Europa. Die Arbeitsmarktbeteiligung aller Geschlechter, aller Generationen, aller Herkünfte und aller Befähigungen liegt deutlich über den Werten vergleichbarer Wohlfahrtsstaaten. Die gesetzliche Altersgrenze wurde in der Grundeinkommensversicherung gesetzt auf 70 Jahre angehoben. Die Zufriedenheit ist hoch, wie der seit Jahren steigende Glücksindex Deutschland belegt. Dies ist sozusagen mal eine kleine Vision, ein Blick nach vorne. Ich möchte ein paar Gedanken dazu ergänzen zu dieser Vision. Natürlich könnte es der Einwand kommen, was nützt uns ein Grundeinkommen, eine Grundeinkommensversicherung? Was ist mit dem Geld oberhalb? Was ist mit der Welt oberhalb? Wir werden es gleich diskutieren hier in unserem Talk. Was geschieht oberhalb? Die Schweizer machen das folgendermaßen mit der Rentenversicherung. Sie sorgen dafür, dass absolut sicher die AHV ist. Maximal das Doppelte der Grundrente. Was darüber hinaus ist, ist betriebliche Alterssicherung und private Alterssicherung. Das heißt, der Sozialstaat fühlt sich verpflichtet für das Minimum und das Doppelte des Minimums, aber nicht für mehr. Der Rest wird rechtlich natürlich abgesichert. Das sozusagen ist eine Idee. Was bedeutet das für andere Sicherungssysteme? Und da meine ich, ist die Idee der Bürgerversicherung ein wichtiger Impuls. Es gibt in Europa einige Staaten, in denen gibt es Bürgerversicherung. Auch in der Kranken- und Pflegeversicherung. Entweder sind es richtige Versicherungen als Sozialversicherung, beispielsweise Holland, die erwähnte Schweiz, oder es sind eine staatliche Finanzierung, wie in Dänemark, meistens in skandinavischen Ländern, oder auch in England, Großbritannien im Bereich der Gesundheitssicherung. Und die Idee, und warum ich das für positiv halte, warum ich dafür werbe, ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Idee des Bismarckschen Modells, die jetzt vor über 140 Jahren sozusagen in Deutschland, vor knapp 140 Jahren in Deutschland zum ersten Mal formuliert wurde mit der kaiserlichen Botschaft 1881, dann in der Folge zu Sozialversicherungen führte,
dass diese Idee ausging von einer Arbeitnehmergesellschaft und von einigen Parametern, die sie heute nicht mehr gewährleistet sind. Lebenslange Vollzeiterwerbstätigkeit, im Wesentlichen von Männern. Das war das Grundmuster der damaligen Grundkonstruktion. An dem schloss sich das gesamte Sozialsystem an. Und die Frage ist, ob das die zukunftsträchtige Form der Sozialsicherung ist. Das ist die Frage. Und in der politischen Landschaft, ich möchte das nach der Diskussion ja sehen, es ist völlig disparat zurzeit. Völlig disparat. Ich habe bewusst am Anfang einige Impulse aus allen Parteien genannt, die ich persönlich für satisfaktionsfähig halte. Das heißt also aus allen Parteien, die sich ernsthaft mit Sozialpolitik beschäftigen in den vergangenen Jahrzehnten. Und da merken wir, überall gibt es diesen Gedanken, diesen Impuls, eine sozusagen universalistische Absicherung zu erreichen. Und die Frage, die wir dann diskutieren werden, wie hängt das zum Beispiel mit der Pflege zusammen? Ein einziger Satz, der Kollege Corbyn, Labour-Chef in Großbritannien, ich offen sagen, mir persönlich nicht übertrieben sympathisch, hat aber im letzten Wahlkampf etwas sehr Interessantes vorgeschlagen. Er schlug vor, ein National Care Service, also eine nationale, also parallel zum National Health Service, dem dortigen Gesundheitswesen, einen nationalen Pflegedienst. Dahinter steckt eine Idee, die bei uns viel zu kurz kommt und auch in der jetzigen Verhandlungssituation der Großen Koalition aus Sicht vieler Beobachter auch des Diakonischen Werks als dürftig betrachtet wird. Nämlich das Prinzip der Teilkasko-Absicherung weiter in alle Ewigkeit fortzuschreiben. Ich halte das für falsch, für grundlegend falsch. Ich denke, die Gesellschaft muss die Verantwortung auch für die Pflege übernehmen. Dass sozusagen familiäre, häusliche Pflege besonders unterstützt werden soll, ist der Wunsch der allermeisten. Aber es wird immer mehr Fälle geben, in denen das nicht mehr möglich sein wird. Und deshalb, glaube ich, ist es die Aufgabe, jetzt auch auf einer strukturellen, eben auf einer politischen Ebene, die Verantwortung aller für alle deutlicher und sicherer zu machen. Dies wäre sozusagen mein Impuls. Frau Lange, Sie treten auf. Ja.
Ja, ist an.
Also erstmal bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Einladung, heute hier in Rendsburg zu sein. Zukunftskongress ist ein ganz, ganz spannendes Thema, übrigens auch für Flensburg. Ich bin seit etwas über einem Jahr quasi immer noch die neue Oberbürgermeisterin der drittgrößten Stadt Schleswig-Holsteins und die sich ja auch beim Thema Grundeinkommen schon profiliert hat. Wir bewegen das Thema nicht nur im gesellschaftlichen Raum, sondern wir haben mittlerweile zwei kommunalpolitische Beschlüsse, die sich damit befasst haben, zu sagen, ja, die Grundeinkommensidee soll auch durch die Stadtverwaltung Flensburg bewegt werden, überdacht werden. Und der erste Schritt wird sein, dass ich als Oberbürgermeisterin im zweiten Halbjahr dieses Jahres eine Expertendiskussion öffentlich mit den Flensburgerinnen und Flensburgern oder mit allen, die Lust haben zu kommen, führe über die Möglichkeiten, über die Potenziale, die in dieser Idee stecken. Und für viele Menschen gibt es, wenn man die Formulierung benutzt, bedingungsloses Grundeinkommen, einen Reflex, weil wir so sozialisiert sind. Nichts in unserem Leben ist doch bedingungslos. Und wie kann es denn sein, so ein politisches Ziel anstreben zu dürfen? Das geht doch gar nicht und das darf doch gar nicht sein. Wenn man sich aber näher damit befasst, übrigens ist das der Grund, weshalb ich das Wort bedingungslos gerne weglasse, um die Köpfe der Menschen zu erreichen, denn es geht auch viel mehr um ein Grundeinkommen und weniger um die Definition von bedingungslos. Es geht um ein Grundeinkommen, um eine auskömmliche finanzielle Herstellung der Lebensweisen unserer Menschen. Und wenn man sich die verschiedenen Modelle, und dann wird es auch anstrengend ist ja für uns Menschen auch immer nicht so schön, wenn man gezwungen wird, sich mit wissenschaftlichen Ausarbeitungen der letzten 30 bis 40 Jahre über das Grundeinkommen zu befassen, wird es nämlich anstrengend. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle, die aufzeigen, wie es gehen könnte. Und dann wird immer das eine oder das andere Modell für und wieder und so weiter. Ich sage, ich glaube, wir müssen, wenn überhaupt, die Grundeinkommensidee nicht mit Modellen von vor 30 Jahren füllen. Wir müssen sie mit den Herausforderungen der heutigen Zeit füllen. Wo stehen wir denn heute in welchem komplexen System stehen wir in Deutschland heute und welche Bedarfe haben wir eigentlich. Und ich glaube, dass wir beim Thema Grundeinkommen auch mittlerweile klug genug sind, selbst die Bedingungen und die Strukturen dafür herzustellen, wenn wir es denn wollen. Ich bin seit vielen Jahren eine Befürworterin des Grundeinkommens und ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren auf großes Kopfschütteln gestoßen bin und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, da auch mal in so einer Veranstaltung wie heute offen und ernsthaft darüber zu diskutieren. Ich freue mich, dass wir so weit sind. Auch der Vorstoß in der Flensburger Kommunalpolitik hat dazu geführt, dass viele Menschen Kontakt zu mir aufgenommen haben, die sagen, ich bin sehr, sehr interessiert und möchte wissen, was sich dahinter verbirgt. Also, ich glaube, die Tür dazu ist geöffnet. Und das sollten wir als Chance nutzen. Und jetzt will ich einen kurzen Schwenk machen, bevor ich stundenlang sozusagen zu tief ins Grundeinkommen einsteige. Was können wir denn damit erreichen? Und worum geht es denn eigentlich, wenn wir über die Zukunft sprechen? Sie haben vorhin aufgeworfen, das Jahr 2045. Da bin ich 69 Jahre alt. Wahrscheinlich gibt es einen Zukunftsatlas, der voraussagt, dass die Menschen im Durchschnitt alle schon 90 oder älter werden, im Durchschnitt. Und damit verbunden sind ja, in welcher Gesellschaft, auch kommunalen Gesellschaft, sehen wir uns denn da eigentlich? Ich habe eine wachsende Stadt, Flensburg wächst jedes Jahr um 1000 neue Einwohnerinnen und Einwohner, seit 6 Jahren in Folge. Wir sind jetzt bei 95.000. Wenn das so weitergeht, kann ich sozusagen abzählen, wann ich die 100.000 knacke oder die 110.000. Bis 2045 ist das eine ganz spannende Entwicklung. Und das alles, wenn wir dabei bleiben, dass Schleswig-Holstein kleingliedrig unterteilt ist, meine Fläche ist begrenzt. Das heißt, ich werde 2025 doppelt so hohe Hochhäuser haben. Ich werde nur noch grüne Inseln haben und keine grünen Achsen mehr, weil ich die Flächen sozusagen gebraucht habe, um entsprechenden Wohnraum zu schaffen. Und wie kann ich jetzt so eine Kommune sozusagen vor diesem demografischen Wandel fit machen? Gleichzeitig ist mein Sozialhaushalt, der heute schon aus allen Nähten platzt, beim alten herkömmlichen System sozusagen so dermaßen übergeschwappt, dass ich aus meiner Überschuldung überhaupt gar nicht mehr rauskomme. Die Frage ist, kann ich meine Stadt eigentlich noch gestalten oder wird sie von anderen gestaltet? Und das Grundeinkommen hat genau die Idee, den Menschen sozusagen nicht nur den individuellen Freiraum zu geben, indem ich weiß, ich habe einen Grundstock an Einkommen jeden Monat und ich kann mich innerhalb dieser finanziellen Möglichkeiten tatsächlich kann ich teilhaben am kulturellen Leben. Ich muss nicht jeden Euro umdrehen. Ich muss mich nicht beim Amt für jeden Besuch im Theater oder wie auch immer rechtfertigen oder sagen, warum ich so viel ausgebe für die Kinder. Es schafft ja Teilhabemöglichkeiten und es schafft die Chancengleichheit, die wir Parteien in jedem Programm propagieren. Das ist das Individuelle. Aber es schafft ja auch einen gesellschaftlichen Wandel. Was passiert denn, wenn alle Menschen diesen Freiraum nutzen? Wenn alle Menschen oder viel mehr Menschen als heute an Kultur teilhaben können. Kultur führt doch dazu, dass wir als Gemeinschaft zwischenmenschlich wachsen. Und dieses zwischenmenschliche Wachstum, das ist es, was wir in den Fokus nehmen müssen. Denn das technische Wachstum, das ist im vollen Gange. Und zwar eben ein schönes Bild von einem Roboter, einem Pflegeroboter aufgeworfen. Es wird doch genau diese Beschleunigung stattfinden. Digitalisierung ist in vollem Gange, Automatisierung ist in vollem Gange. Schon jetzt spüren wir am Arbeitsmarkt, dass es auseinanderklafft. Wir suchen auf der einen Seite natürlich ganz, ganz, ganz viele Facharbeitskräfte, die in der Regel auch gut bezahlt sind, die in der Regel auch gar keine Sorge haben mit ihrem Einkommen. Aber dann wächst die Zahl der sogenannten Helferarbeitsplätze. Und die kommen mit ihrem Einkommen schon lange nicht mehr aus. Und die Helferarbeitsplätze sind es, die in Zukunft noch stärker anwachsen werden in der Anzahl, weil die es sind, die sozusagen der Technik daneben stehen, damit die Technik auch funktioniert. Das muss einmal klar sein. Das werden wir, ich glaube, auch nicht mehr aufhalten können. Wir müssen es aber gestalten können. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, dieses Erwerbseinkommen, wie es früher definiert war, werden Menschen nicht mehr haben können. Mal abgesehen davon, dass auch die Anzahl der Arbeitsplätze sich reduzieren wird, es wird uns zwar immer weisgemacht, Digitalisierung kostet keine Arbeitsplätze, sie kostet schon jetzt Arbeitsplätze. Wenn ich nach Dänemark schaue, aktuelles Beispiel, In Dänemark wurde die staatliche Post digitalisiert. Das hat Tausende von Arbeitsplätzen gekostet. Und die Menschen sind nicht sofort wieder irgendwo anders in Arbeit gekommen. Das ist ein Riesenproblem. Die Menschen abzuholen, ihnen aber eine Beschäftigung zu geben oder zu fördern, sich selbst zu beschäftigen. Und ein Grundeinkommen stärkt unter anderem auch das Ehrenamt. Was ist das Ehrenamt? Das Ehrenamt ist für die meisten Menschen sinnstiftend. Sie sagen, hier in meiner ehrenamtlichen Arbeit sehe ich einen echten Sinn. Tagsüber mache ich meinen Job, weil ich brauche mein Einkommen. In meinem Ehrenamt sehe ich einen echten Sinn. Das zu stärken, ich glaube, das ist das, was wir auch politisch tun müssen, weil wir dann nämlich neben der Technologisierung, Automatisierung genau auf das gucken müssen, was wir sind. Wir sind und bleiben Menschen. Und das Emotionale, das Zwischenmenschliche, das können uns hoffentlich Maschinen auch in Zukunft nicht abnehmen. Das können wir nur selber erhalten und weitergeben. Und ich glaube, mit diesem Blick auf die Zukunft wird es ganz, ganz spannend, das zu diskutieren. Und ja, insofern bedanke ich mich, dass ich diesen Input geben durfte.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Lange, für dieses leidenschaftliche Plädoyer für zwischenmenschliches Wachstum und für Teilhabechancen, das dann durch Grundeinkommen mit befördert wird. Vielen herzlichen Dank und auch für Sie das kleine Präsent. Und jetzt darf ich Herrn Bartmann auf die Bühne bitten, der sicherlich jetzt einen anderen Akzent nochmal setzen wird. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Peter Bartmann, ich arbeite für die Diakonie in Berlin. Und um es bildhaft und einfach zu machen, wir arbeiten sozusagen im Maschinenraum des Sozialstaats. Der Sozialstaat ist ja für die Bürger, die da oben auf Deck sind, praktisch unsichtbar. Wir sind mit den Feinheiten der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung, der Leistung für behinderte Menschen sind wir beschäftigt und kommen insofern, Herr Pielka, ganz aus dem Bismarckschen Versicherungssystem mit ganz vielen Schnittstellen. Ich habe mich jetzt schon fast überzeugen lassen, dass das mit dem Grundeinkommen eine gute Sache ist, von Ihnen, Frau Lange, und auch von der Präsentation von Herrn Opielka. Ich fange jetzt mal trotzdem altersbezogen nochmal anders an. 2045, da bin ich 83 und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann Fußpflege brauche. Und zwar, die Jüngeren wissen es nicht, Fußnägel werden mit steigendem Alter härter. Es wird immer schwerer, die zu schneiden und irgendwann kann man sich nicht mehr bücken. Und dann braucht man jemanden, der das tut. Und nehmen wir mal an, ich bin allein, dann muss das jemand anders tun und vielleicht hat meine Frau auch gar nicht so eine Lust, das immer zu machen. Fußpflege wird wahrscheinlich nicht von Computern, von Robotern gemacht werden, das ist taktil sehr kompliziert und Fußpflege kostet Geld. Und jetzt ist die Frage, woher kriege ich das Geld? Jetzt habe ich gelernt, das muss aus dem Grundeinkommen kommen. Mein Verdacht ist, das könnte knapp werden. Und um noch ein bisschen mehr Wasser in den Wein zu gießen, die Pflegeversicherung wird diese notwendige Leistung, auch gesundheitlich notwendige Leistung, wahrscheinlich nicht finanzieren. Krankenversicherung auch nicht. Das heißt, selbst wenn wir ein Grundeinkommen haben, haben wir im Alter eben, haben die Hochaltrigen, ab dem Moment, wo sie pflegebedürftig werden oder auch mehrere Gesundheitseinschränkungen haben, werden Bedarfe haben, die sie decken müssen. Und ich stelle mir vor, dass es ein Mix sein wird, vielleicht aus dem Grundeinkommen, jedenfalls aus der Rente, aus dem eigenen Ersparten und aus den verschiedenen Zweigen der sozialen Sicherung, der Pflege und der Krankenversicherung. Ich stelle mir vor, dass die Pflegeversicherung 2045 mehr Leistungen anbietet, aber sie wird trotz aller politischen Versprechungen wahrscheinlich keine Vollversicherung sein. Man wird sowieso aufkommen müssen aus dem eigenen Einkommen für Wohnen und auch letztlich für den täglichen Lebensunterhalt und auch eben für die Fußpflege, deshalb dieses kleine Beispiel. Und man wird, je mehr die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung wird, wie Sie das ja in diesen verschiedenen Foren diskutiert haben, wird sie stärker reguliert sein und sie wird eher wie die Krankenversicherung funktionieren. Das heißt, dass relativ klar ist, da wird man mir sagen, Herr Bartmann, okay, Sie können dies und das nicht, da gibt es jetzt genau diese Leistung dafür und sie wird relativ reglementiert sein. Das so zu den Details. Ich frage mich jetzt gerade im Grundsicherungskontext nochmal, wird es auch weiterhin die Sozialhilfe geben und die Hilfe zur Pflege, die ja bei den Menschen, die nicht genügend eigenes Einkommen haben, die Leistungen der Pflegeversicherung heute ergänzt, aber die in vielen Fällen eigentlich auch darüber hinaus leisten muss. Sozialhilfe heißt ja Bedarfsdeckung und das bedeutet, dass der Bürger, die Bürgerin, die nicht für sich selber sorgen kann, dass deren Bedarf gedeckt wird. Da haben wir heute schon ein Problem durch die letzten Pflegereformen und ich denke, das ist ein ganz kritischer Punkt, auch gerade wenn man auf Grundeinkommen setzt. Was ist denn mit einem ungedeckten Bedarf eines Menschen, der zum Beispiel aus individuellen, lokalen, familiären Gründen ins Pflegeheim muss, obwohl er nur einen Pflegegrad 1 oder 2 hat? Oder umgekehrt ambulant gedacht, was ist denn eigentlich mit einem Menschen, der so pflegebedürftig ist zu Hause, und die Leistungen der Pflegeversicherung reichen nicht aus. Das heißt, auch wenn wir das Grundeinkommen machen, das ist für vielleicht 80% oder vielleicht für 60% der Bevölkerung eine ganz gute Lösung, 20% werden sagen, nee, ich will mehr, und 20% brauchen vielleicht mehr. Die kommen mit dem Geldbetrag, den man dann aufs Konto bekommt, nicht aus und haben im Alter deshalb eine kritische Situation und das heißt, Frau Lange muss aus ihrem Stadthaushalt doch dafür noch Mittel bereitstellen. Damit habe ich Sie jetzt ein bisschen in die Gegenwart zurückgeholt. Das sind so ähnliche Probleme, haben alte Menschen auch heute und Kommunen und die Pflegeversicherung. Ich hoffe, also und ich denke eher, dass wir kontinuierlich weitergehen werden. Und ich denke, ein Punkt ist sicher, sind die sicher die Leistungen der Pflegeversicherung. Ein anderer Punkt ist das, was die Kommune, die Art, wie Kommunen die Verantwortung für die ältere Bevölkerung in ihrem Landkreis, in ihrer Stadt übernimmt. Das ist auch heute so, da wäre mein Impuls, das kann man stärken. Es gibt Kommunen, die das ganz, ganz großartig machen. Ich glaube, da vorne sind Stände von Kommunen, also von Landkreisen, die es beispielhaft machen, aber das ist lange nicht überall so. Und ich glaube, ein Impuls, der von dieser Konferenz ausgehen könnte, in die Orte, an denen Sie leben, ist zu sagen, Kommune, mach bitte, ich sage es technisch, Altenhilfeplanung. Mach einen Dialog mit den Bürgern, mit den freien Trägern, den freien Initiativen und geh das Thema eben auch lokal und regional an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.